U.S. officials say the troops manning the outpost on the Jordanian side of the border with Syria had little warning of the incoming drone. Many of the dead and wounded were still in their barracks when it hit. President Biden blamed it on Iranian-backed militias and vowed to retaliate.
We lost three brave soldiers in an attack on our base, and we shall respond.
Das war Joe Biden in einem CBS-Nachrichtenbulletin. Das Thema dieses Nachrichtenbulletins war der Angriff auf eine amerikanische Basis in Jordanien. Bei diesem Angriff sind 3 US-Soldaten ums Leben gekommen. Der US-Präsident hat angekündigt, wie wir gehört haben, allerdings in schlechter Qualität, dass er wird reagieren. Der Angriff und überhaupt der Krieg im Nahosten bringen Joe Biden in eine heikle Lage. Insbesondere, weil 2024 ein Wahljahr ist. Und das, obwohl es immer noch 8 Monate geht bis zum Wahltag. Sorgen machen muss er sich auch über den Zustand von seiner Partei, den Demokraten, vor allem, wenn er auf seine eigenen tiefen Umfragewerte schaut.
We have brand new CNN polling this morning, and those numbers are looking rough for President Biden. Could be a troubling sign for Democrats and the president's hopes.
Was ist los mit diesen Demokraten? Zurzeit scheint alles darauf rauszulaufen, dass der Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehrt. Brechen dem Joe Biden die Wähler und Wählerinnen weg? Oder ist es wirklich sein Alter, das so entscheidend ist? Darüber rede ich mit unserem langjährigen USA-Korrespondenten Martin Kilian. Er ist im Moment in Washington, D.C. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort International vom Tagesanzeiger in Zürich. Willkommen zu einer neuen Folge vom USA-Podcast «Alles klar, Amerika» vom Tagesanzeiger respektive Tamedia. Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Die Iran-Krise, die wir jetzt am Anfang angesprochen haben, mit diesen 3 toten US-Soldaten, kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt für Joe Biden. Wieso ist das so?
Ja, Christoph, es ist natürlich so, dass die Republikaner jetzt eine sehr harte Gangart fordern, bis hin zu direkter Konfrontation mit dem Iran. Hinzu kommt, dass natürlich hier befürchtet wird, dass der Iran innerhalb von wenigen Monaten nun in der Lage sein könnte, Atomwaffen zu bauen und dafür auch die Trägerraketen hätte. Und nun wird also gefordert aus der rechten republikanischen Ecke, dass man eine direkte Konfrontation mit Teheran sucht. Und das wäre natürlich fatal, weil dann der Konflikt im Nahen Osten, also die Schläge gegen die Houthis, der Gaza-Krieg, die ganzen Spannungen im Irak und Syrien auf eine ganz neue Dimension angehoben würden. Und wie das und ob das Präsident Biden bekömmlich wäre politisch, steht auf einem ganz anderen Papier. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Präsident zu diesem Zeitpunkt so eine Eskalation möchte.
Wie würde denn seine eigene Partei darauf reagieren?
Das käme drauf an, also wenn er eine direkte Konfrontation mit dem Iran suchen würde, wären die meisten Demokraten entsetzt. Vor allen Dingen jetzt, wo offensichtlich Signale aus Teheran gekommen sind, dass man eine solche Konfrontation unter allen Umständen vermeiden möchte. Das wäre für Biden ganz, ganz schlimm. Und ich bin auch überzeugt, dass er es nicht machen wird und dass er sich nicht von den Konservativen in der Republikanischen Partei treiben lassen wird in solch einen Schritt hinein.
Aber in Biden seiner Partei gärt es ja auch wegen dem Gaza-Krieg und wegen diesen Schlägen gegen die Houthis. Aber die Schläge gegen die Houthis, ich verstehe nicht ganz, wieso gibt es da Proteste? Ich meine, das ist eine Islamistentruppe, sind Terroristen. Die haben mit dem Gaza-Streifen eigentlich nichts zu tun und sie greifen zivile Frachtschiffe an. Ist ein polemischer Ausdruck, der links-woke postkolonialistische Flügel in der Demokratischen Partei tatsächlich so stark?
Ja, das hast du sehr schön formuliert. Sicherlich diese ganze Dekolonialisierungsideologie innerhalb der Partei und bei der amerikanischen Linken spielt sicherlich eine Rolle, aber noch wichtiger, und da wird man das Ganze etwas entschärfen, ist, dass sowohl linke Demokraten als auch erzkonservative Republikaner wie Marjorie Taylor Greene, die ja fest im Lager von Donald Trump steht, als auch Senatoren in beiden Parteien glauben, dass Biden nicht die Autorität hat, um ohne Zustimmung des Kongresses diese Raketen- und Drohnenschläge gegen die Houthis zu führen. Das kreidet man ihm sowohl links als auch rechts an. Aber Christoph, du wirst dich erinnern, das ist ein immer wiederkehrendes Thema der amerikanischen Politik. Immer mal wieder sagt der Kongress, Moment mal, Herr Präsident, das ist nicht in Ihrem Zuständigkeitsbereich, so geht's nicht. Wir wollen vorher gefragt werden, bevor sie solche Aktionen durchführen. Ich glaube, darum geht's hier, was den Jemen und die Houthis angeht.
Er wird aber schon kritisiert, auch von der konservativen Seite, der Joe Biden. Er sei eben zu lasch, zu nachgiebig gegenüber den Houthis, obwohl ja jetzt eigentlich immer wieder Angriffe geflogen werden. Zum Beispiel haben wir da ein Zitat vom Senator Tom Cotton aus Arkansas. Wir hören rein.
After Barack Obama selected Joe Biden to be his vice president in 2008, one newspaper columnist labeled him Tehran's favorite senator. Well, Tehran's favorite senator has now become Tehran's favorite president. Since taking office, Joe Biden has taken every opportunity to enrich and empower Iran and its terrorist proxies. There's perhaps no greater single example of this than his obscene coddling of the Iranian-backed Yemeni terrorists known as the Houthis.
Das ist der Senator Cotton gsi, der sehr harte Worte formuliert hat gegenüber dem Joe Biden. Er hat gesagt, er würde eigentlich kuscheln mit dem Regime im Iran und mit den Milizen, die vom Iran unterstützt werden, wie eben zum Beispiel die Houthis. Martin, hat er recht damit?
Nein, der kommt aus Arkansas, der hat in Harvard studiert und man wundert sich, wenn man ihm zuhört, dass in Harvard solche Leute studieren können. Der Mann fordert seit Jahren die direkte Konfrontation mit Teheran. Consequences be damned. Und er wirft also Biden vorher seinen Feigling. Selbst innerhalb seiner eigenen Partei ist Tom Cotton ein Sonderling, ein Merkwürder, der also eine Außenpolitik der super rabiaten Brechstange betreiben will und offenbar überhaupt nichts gelernt hat aus dem amerikanischen Debakel in Irak. Also das ist eine Meinung, die er hier vertritt, die wirklich nur seine ist. Die würde nicht mal Donald Trump so vertreten. Weil man darf sich daran erinnern, dass Trump ja auch vor die Alternative gestellt wurde, den Iran direkt anzugreifen. Und er hat das dann fallen lassen. Er hat das fallen lassen, weil es ihm zu unverhältnismäßig schien und zu gefährlich. Nicht einmal solche Zurückhaltung gilt für einen Mann wie Tom Cotton. Also der Mann ist meines Erachtens eine Schande für den amerikanischen Senat.
Klare Wort von Martin Kilian in Washington D.C. Aber das größere Problem für den Joe Biden als die Houthis oder auch der Angriff jetzt auf die Basis in Jordanien ist natürlich der Krieg im Gazastreifen. Die USA sind der wichtigste und auch überlebenswichtige Verbündete von Israel. Und früher hat es kaum je Kritik an einer pro-israelischen Haltung von einer US-Regierung. Martin, was ist da passiert?
Ja, das geht wieder vielleicht darauf zurück, Christoph, was du vorhin gesagt hast, diese Dekolonisierungsideologie und die Solidarisierung mit den Unterdrückten. Und das ist natürlich im linken Parteiflügel Demokraten, im progressiven Parteiflügel fest verankert. Dieser Flügel hat zunehmend Probleme mit der Gaza-Politik von Biden. Man wundert sich, dass er den Israelis bisher im Großen und Ganzen so nachgegeben hat, vor allen Dingen Netanyahu, und dass er diesen gewähren lässt. Und das ist nun wirklich riskant für Joe Biden, weil nämlich sehr viele junge Amerikaner nicht mehr auf diesem Israel um jeden Preisweg drauf sind, den wir historisch hier in diesem Land kennen. Und wenn sich junge Wähler abwenden, dann wird das problematisch für Biden. Aber wir sind jetzt an einem Punkt, wo er befürchten muss, dass seine Politik gegenüber Gaza, seine Nachgiebigkeit bisher gegenüber Netanyahu tatsächlich jüngere Amerikaner dazu bringt, vielleicht nicht ihn zu wählen, sondern vielleicht in eine dritte Partei abzuwandern oder die Wahl ganz auszusetzen.
Also Houthis, Nahost, Gaza, wie auch immer, das ist eigentlich alles US-Aussenpolitik. Jetzt heisst es ja traditionell, dass ein amerikanischer Präsident nicht wegen der Aussenpolitik gewählt wird, sondern wegen der Innen- und vor allem wegen der Wirtschaftspolitik. Wieso hätte Biden trotzdem ein Problem im Wahlkampf mit seiner Nahostpolitik?
Ja eben, weil eben jüngere Amerikaner sich abwenden könnten, wie gesagt. Aber es gibt natürlich auch sehr viele arabischstämmige Amerikaner, auch sehr viele Palästinenser, die gerade in und um Detroit im Staat Michigan zentriert sind. Und da muss er natürlich aufpassen. Michigan ist ein Swing State und das kann ihm gefährlich werden, wenn sie diese Wähler abwenden. Desgleichen afroamerikanische Wähler. Du hast es wahrscheinlich auch gehört, Christoph, dass es vor wenigen Tagen einen Brief schwarzer Pastoren an Biden gab, in dem er aufgefordert wird, seine zu einseitige israelfreundliche Politik im Gaza-Konflikt zu korrigieren. Und das ist natürlich schon sehr gefährlich, weil die Beschaffenheit von Joe Bidens Wählerkoalition es einfach nicht zulässt, dass er vor allen Dingen schwarze Männer und jüngere Amerikaner verliert. Wenn das der Fall ist, dann kann er nicht wieder ins Weiße Haus reinziehen. Das ist ganz klar.
Du hast mir ein Stichwort geliefert, Michigan. Michigan ist, wie du gesagt hast, ein sehr wichtiges Swing State im Roschgürtel. Dort könnte die Wahl entschieden werden. Und von dort kommt auch Rashida Tlaib. Sie ist die einzige Abgeordnete im Repräsentantenhaus, die palästinensische Herkunft hat. Im Kongress hat sich Frau Tlaib direkt an Präsident Biden gewendet.
71% of Michigan Democrats support a ceasefire. So you can try to censure me, but you can't silence their voices. I urge my colleagues to join with the majority of Americans and support a ceasefire now to save as many lives as possible. President Biden must listen to and represent all of us, not just some of us. I urge the president to have the courage to call for a ceasefire and the end of killings.
Das ist die Abgeordnete Tlaib, die Joe Biden aufgefordert hat, einen Waffenstillstand von Israel zu fordern, was Israel aber bisher ablehnt. Wenn der Biden also Israel noch stärker würde kritisieren und eben die Forderung nach einem Waffenstillstand ultimativ erheben, hätte er aber auch ein grosses Problem innenpolitisch, oder?
Ja, ganz klar. Ich meine, die Mehrheit der amerikanischen Juden wählt demokratisch, gerade auch in Staaten wie Florida. Und wenn er nun zu sehr auf die Linie von Rashida Tlaib einschwenkt, dann hätte er das Problem, dass vielleicht jüdische Amerikaner in New York und in Florida und in Kalifornien nicht mehr so angetan wären von ihm. Andererseits muss man sagen, Christoph, dass innerhalb der jüdischen Gemeinschaften in den USA schon auch ein Umdenken eingesetzt hat. Also man ist im Großen und Ganzen kein Fan von Benjamin Netanyahu hier. Trotzdem, Biden hat, wie du auch sagst, hier ein Dilemma vor sich und eigentlich kann er dem nicht entfliehen. Egal was er tut, wird er meines Erachtens federn lassen müssen.
Der Nahostkonflikt ist nur eins von mehreren Themen, die Joe Biden zurzeit mühend beschäftigen. Ein weiteres ist sein Alter. Vor einiger Zeit hat das auch der David Axelrod angesprochen. Er war der Wahlkampfleiter, der Barack Obama ins Weiße Haus gebracht hat.
I think Biden's been a great president. There's just a lot of concern about the age issue. And that is something that I think he needs to ponder. This is not a normal race. This is a race about democracy and the state of our democracy and the survival of our democracy. And that's the threat on the other side here. And I know how deeply the president feels about that. So he just has to ask himself, is this the best path?
Martin, ist Joe Biden sein Alter tatsächlich immer noch so ein grosses Thema?
Ja, leider. Man kann es nicht anders sagen. Es ist ja auch so, Christoph, jedes Mal, wenn wir den Präsidenten im Fernsehen sehen, dann fällt eben auf, wie er abgebaut hat, seine Tippelschritte. Manchmal hat er, wie gesagt, den falschen Ausdruck und er findet nicht die richtigen Worte. Man merkt dem Mann an, dass er 81 Jahre alt ist und das ist sicherlich kein Vorteil für ihn, obwohl sein Konkurrent ja auch ein alter Knacker ist. Also mit 77 ist Donald Trump ja nicht mehr der Allerjüngste. Trotzdem, wie du weißt, ich bin nicht alleine mit der Ansicht, dass es besser gewesen wäre, wenn Joe Biden sich auf seinen Lorbeeren ausgeruht hätte und nicht mehr angetreten wäre. Nun haben wir eben dieses Rennen zwischen ihm und Donald Trump. Und ja, sein Alter, Bidens Alter, spielt leider eine große Rolle. Und Axelrod liegt richtig in dem, was er da sagt, ja.
Ja, das Alter kann er nicht ändern, aber ihm wird auch vorgeworfen, dass die Wirtschaft nicht laufe. Aber eigentlich herrscht doch praktisch Vollbeschäftigung in Amerika.
Das ist richtig und das ist wohl eine sehr seltsame mediale Verzerrung, die auf der amerikanischen Rechten zum Teil sehr erfolgreich betrieben wird, also gerade auch bei Fox News. Wenn man sich die Zahlen anguckt, Arbeitslosigkeit, Inflation ist nach unten, die Arbeitslosigkeit ist auch sehr niedrig, die Einkommen steigen einigermaßen, die Börse ist in sehr guter Verfassung. Also es gäbe eigentlich nichts, was man dem Präsidenten auf diesem Gebiet vorwerfen könnte. Trotzdem hält sich bei vielen Amerikanern der Glaube, dass die Preise weiterhin unheimlich schnell ansteigen würden. Und natürlich wird das geschürt. Zum Beispiel Donald Trump sagt dann, ja, der Benzinpreis sei immer noch viel zu hoch, also $5 die Gallone und so weiter und so fort, wenn tatsächlich der Benzinpreis nur noch knapp unter $3 pro Gallone liegt. Aber das ist ein Problem, dem sich Biden hätte schon früher stellen müssen. Und das hat er bisher nicht getan. Deshalb herrscht also weiterhin der Eindruck vor, dass diese Konjunktur nicht so gut ist, wie sie eigentlich ist. Christoph, stell dir vor, wir haben hier ein Wachstum, das ist besser als das Wachstum in China oder in Europa natürlich. Und irgendwie schaffen es die Demokraten nicht, das tatsächlich dem Volk zu vermitteln, wie gut die ganze Sache eigentlich dasteht.
Aber das ist eigentlich ein ziemliches Kommunikationsdesaster. Von da aus haben wir tatsächlich den Eindruck, die Demokraten würden schlafen, also würden es gar nicht machen. Der Trump dominiert alles.
Das ist richtig, ja. Und natürlich wird auch innerhalb der Partei immer der Demokratischen Partei nun die Sorge größer, dass diese Misskommunikation voll auf den Wahlkampf durchschlagen könnte. Man müsste tatsächlich eine neue Strategie im demokratischen Lager entwickeln, um den Wählern ganz nahe zu bringen, wie gut eigentlich diese Konjunktur ist. Aber das wird alles überlagert von Donald Trump. Hier ein Gerichtsprozess, dort ein Gerichtsprozess, hier eine gewonnene Vorwahl, dort ein Ausraster. Und das geht eben jeden Tag so. Und auf der anderen Seite bemüht sich Joe Biden, den Wählern zu sagen, halt mal, ich habe so gute Politik für euch in den letzten 4 Jahren gemacht und vieles davon kommt einfach nicht an. Und das muss natürlich Alarmglocken auslösen bei allen Demokraten. Die Umfragewerte von Joe Biden sind so schlecht wie die damals von Jimmy Carter. Ich erinnere mich noch sehr genau daran, wie schlecht diese Umfragewerte waren von Jimmy Carter und wie sich diese Wahlniederlage gegen Ronald Reagan letztendlich abgezeichnet hat. Die Umfragen waren schon richtig. Und nun sind wir quasi in derselben Situation. Und das sorgt natürlich innerhalb der Demokratischen Partei für große Unruhe.
Ja, das ist im Jahr 1980 und rückblickend ist im Vergleich mit dem Jimmy Carter eigentlich schon fast ein politisches Todesurteil. Ist es tatsächlich so schlimm oder wird der Wahlkampf noch eine Wende können bringen für den Joe Biden?
Ja, es ist natürlich, wir dürfen nicht übertreiben. Es ist nicht ein Todesurteil, das jetzt schon gesprochen worden ist. Es sind noch 9 Monate Wahlkampf vor uns. Da wird noch einiges passieren. Und man wird auch versuchen, gegenzusteuern. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass Donald Trump jemand ist, der sich selbst gerne ein Bein stellt. Also ich bin etwas beunruhigt, wenn ich in meinen demokratischen Spiegel schaue. Und ich bin immer noch nicht so siegesgewiss, wenn ich in meinen republikanischen Spiegel schaue. Da wird sich noch einiges tun.
I could read that teleprompter all day long. Biden can't even read the teleprompter.
Ja, aber der Trump ist ziemlich siegessicher und er verlockt, also wie es da läuft. Also er äfft Biden nach, so mit Sprache, mit der Gestik, mit allem.
So I say, this guy can't even get off the stage. You know the way he walks like this?
Ja, gut, das ist natürlich Donald Trump in Reinkultur, aber er hat seine eigenen Probleme. Zum einen sind auch bei ihm altersbedingte Aussetzer feststellbar. Die Nikki Haley hat darüber ja auch sich schon einige Male mokiert. Zum anderen, wie gesagt, ist Trump der Weltmeister, um sich selbst ein Bein zu stellen. Und dann gibt es noch diese Entwicklung, zum Beispiel, dass die Biden-Truppe jetzt verzweifelt versucht, Taylor Swift.
Wow! I'm Taylor. Welcome to my tiny desk concert.
Ja, genau, die Taylor Swift dazu zu bringen, dass sie sich für Biden ausspricht. Das hat sie ja 2020 schon getan. Und nun ist es natürlich besonders schön, weil Taylor Swift nun in dieser wahnsinnigen Romanze mit diesem Footballspieler von den Kansas City Chiefs, Travis Kelce, ist. Und das ist natürlich ein Traumpaar, der übermächtig große, bärtige Mann und der Superstar, ja. Und die beiden sollen also sich jetzt für Biden aussprechen. Auf der Rechten hat das einen Wahnsinnsecho ausgelöst und natürlich die üblichen Verschwörungstheorien. Man sagt jetzt, dass sogar die Super Bowl fingiert werde und dass die Kansas City Chiefs mit ihrem Travis Kelce diese Super Bowl gewinnen würden, damit sie Biden unterstützen könnten. Und man sagt also auch, dass Taylor Swift nicht mehr ganz richtig im Kopf ist und so weiter und so fort. Das Übliche also. Jedenfalls, es gibt so viele Sub-Stories hier in diesem Wahlkampf, der nun anläuft. Ja, und das ist eine sehr wichtige. Tatsächlich hoffen Bidens Leute inständig, dass Taylor Swift sich für Biden ausspricht, das öffentlich macht. Aber ich darf dich daran erinnern, Taylor Swift hat sich auch für den demokratischen Gouverneurskandidaten Phil Bredesen in Tennessee, in ihrem Heimatstaat, ausgesprochen. Und der hat mit 11 Punkten verloren bei der Gouverneurswahl. Also die Wunderwaffe ist Taylor Swift nicht.
Und nicht alles, was sie anlangt, wird tatsächlich goldig.
Nein.
Ja? Aber eben, Super Bowl, muss ich noch sagen, das ist das Endspiel vom American Football, wo, ich glaube, etwa Mitte Februar stattfindet, wenn ich richtig informiert bin.
Genau, ja.
Danke vielmals fürs Erste, aber nur fürs Erste, weil wir sind noch nicht am Ende. Wir kommen nämlich immer von interessierten Hörerinnen und Hörern Fragen zugeschickt über und das freut uns sehr, weil das zeigt doch das Interesse. Und wir möchten an dieser Stelle jetzt die ein oder andere beantworten. Der Markus Kaiser zum Beispiel will Folgendes wissen. Oder werden in den US-Medien oder in der US-Öffentlichkeit auch ab und zu die Aussicht von der restlichen Welt, also zum Beispiel aus Europa reflektiert, also die Aussicht auf die USA, fragt er. Und er vermutet, dass die USA eigentlich eine Anziehungskraft außerhalb vom amerikanischen Kontinent verlieren, insbesondere auch im Hochschulbereich, sagt oder schreibt er besser gesagt. Was kannst du da dazu sagen, Martin?
Ja, Christoph, ich würde sagen, dass der Markus Kaiser recht hat. Also die Wahrnehmung des Rest der Welt in den USA ist also nicht sehr gut. Man bildet sich immer noch ein, einzigartig zu sein und nicht von dieser Welt, sondern man ist über dieser Welt. Die New York Times natürlich berichtet von der Wahrnehmung in anderen Regionen der Erde oder auch andere Elite-Media. Aber im Großen und Ganzen kümmert die Amerikaner nicht so sehr, was die Europäer oder die Japaner oder die Chinesen von ihnen denken. Und das ist natürlich schon irgendwo fatal, weil man also dann in der breiten Masse der Bevölkerung keine Ahnung hat, was im Rest der Welt vor sich geht. Und ich würde auch sagen, dass da gewisse Gefahren drin liegen, unter anderem auch, dass der Hochschulbereich weniger attraktiv für ausländische Studierende wird. Aber wir müssen mal sehen, wie das weitergeht. Ich meine, diese Insularität der USA, die würde natürlich noch schlimmer werden unter einem Präsidenten Trump. Das ist ganz klar. Aber im Großen und Ganzen würde ich Herrn Kaiser hier recht geben, ja.
Danke vielmals. Und dann der Christoph Bohrer stellt eine einfache und klare Frage. Sollte Trump gewählt werden, kann er denn noch 4 Jahre Präsident sein oder sogar 8?
Er kann nur noch 4 Jahre Präsident werden. Wie du dich erinnerst, wurde der 22. Verfassungszusatz 1951 verabschiedet, nachdem Franklin Delano Roosevelt 4-mal gewählt worden ist, also 4 Amtszeiten hatte. Und dann haben also die Leute im Kongress gesagt, halt mal, wir wollen also hier keinen Caudillo herzüchten, der 20 Jahre lang regiert. Deswegen wurde dieser Verfassungszusatz, der 22., in die Verfassung aufgenommen. Und der bestimmt ganz klar, dass ein Präsident nur 2 Amtszeiten haben kann. Natürlich könnte Donald Trump 2028, wie schon 2020, versuchen zu sagen, die Wahlen zählen überhaupt nicht und er ist jetzt wieder Präsident und er ist der neue Caudillo. Aber das hoffen wir nicht und wahrscheinlich kommt es auch nicht dahin. Nein, Donald Trump kann nur noch dieses Mal 2024 antreten. Dann ist Schluss.
Danke vielmals, Martin, für die sehr differenzierte und natürlich zutreffende Antwort. Wenn auch Sie eine Frage haben, würden wir uns freuen, wenn Sie uns schreiben. Mailadresse ist podcasts@tamedia.ch. Also podcast@tamedia.ch. Das ist es jetzt aber für damals. Danke vielmals, Martin. Tschüss nach Washington DC.
Tschüss, Christoph. Tschüss nach Zürich.
Das war eine weitere Folge von «Alles klar, Amerika», einem Tamedia-Podcast zu den USA. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. In einer Woche hören Sie da wieder Isabel Jacobi im Gespräch mit dem Fabian Fellmann. Nachlesen kann man den Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, Baz, Bund, Berner Zeitung und allen anderen Titeln von Tamedia und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon in Washington D.C. war der Martin Kilian. Für die Produktion verantwortlich ist Mirja Gabatuller. Mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.